Stimmt das? Es wurde angekündigt, ihr seid sehr gespannt, was ich mitgebracht habe. Ich verrat's euch. Meine Bibel. Das habt ihr doch wohl erwartet, nicht wahr? Ihr seid meine Zeugen, sagt Gott jetzt zu euch. Ist euch bewusst bei dem Lied, bei den 5 Strophen, die wir eben zusammen gesungen haben, da habt ihr 10-mal einstimmig bezeugt, dass Gott ein treuer Gott ist. In jeder der 5 gesungenen Strophen haben wir jeweils am Anfang und am Ende bezeugt, Gott ist und bleibt getreu. Das soll in dieser Predigt betont werden. Du meinst, dieses Glaubensbekenntnis sei so selbstverständlich, dass man darüber in einer Predigt nicht sonderlich nachdenken muss. Aber ich habe doch die Frage, haben deshalb die deutschen Adventisten vielleicht in den ersten 60 Jahren ihrer Geschichte dieses 300 Jahre alte Lied nicht gesungen? Denn man findet es erst im Jahre 1935 in dem Liederbuch, dem damaligen Zionsliederbuch. Wir fanden es wieder 1982 in dem heute noch benutzten Liederbuch. In einigen Wochen bekommen wir neue Liederbücher und da bin ich gespannt, ob dieses Lied noch darin zu finden sein wird oder ob irgendein Ausschuss beschlossen hat, nach 300 Jahren kann das in die Antiquitätenkiste kommen. Damals, im Jahr 1935, als die deutschen Adventisten dieses Lied, und damals war es schon ein altes Lied, gesungen haben, da war ein Diktator in Deutschland an die Macht gekommen, um aus dem Deutschen Reich ein 1000-jähriges Reich zu machen. Und dieser Diktator brauchte keinen treuen Gott, der brauchte nur treue Untertanen, die ihm folgten. Und da wollten die Siebenten-Tags-Adventisten Gott treu bleiben und gleichzeitig auch treu dem Führer dienen. Das konnte ja wohl nicht gut gehen. Und damit fing schon bald die trübselige Zeit für die Adventgläubigen an. Mit der Treue sah das nicht immer ganz so rühmlich aus. Da kann das gemeinsame Singen eines altbewährten Kirchenliedes geradezu peinlich werden. Aber nicht für Gott. Der hat immer und unter allen Umständen ein unerschöpfliches Heilmittel gegen die Treulosigkeit seiner Gemeinde auf Lager. Und darüber lesen wir in dem Brief des Paulus an Timotheus. Es ist der 2. Timotheusbrief, aus dem ich im 2. Kapitel einige Texte lese. 2. Timotheus 2, Abvers 8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hast du schon einmal oder mehrmals solch eine Christusskulptur über dem Portal einer großen Kathedrale, einer großen Kirche gesehen und bewusst beobachtet? Der auf dem Thron sitzt, erhebt die rechte Hand zur Geste der Eidleistung. Ganz feierlich diese Darstellung des Weltenherrschers Jesus Christus. Es ist eine verbindliche Erklärung, welche die Wahrheit beteuert. Dabei wird die höchste Autorität als Zeuge angerufen. Bist du schon einmal als Zeuge vor einem Gericht erschienen und von einem Richter zur Eidleistung aufgefordert worden? Zuvor muss der Richter in solch einem Fall dann die Eidesbelehrung aussprechen. Das lautet so: Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. So, das ist die Belehrung. Und dann kommt der Richter und erwartet von dir als Zeugen, du sollst also die rechte Hand erheben und sagen, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, als wir von der Berufsschule einmal einer Gerichtsverhandlung beiwohnen sollten. Das dauerte mehrere Stunden. Und da wurde ein Zeuge aufgerufen, der Richter hat ihn belehrt. Und ich merkte dann, dass dieser gute Mensch, sehr aufgeregt war. Dafür habt ihr sicherlich alle Verständnis. Wenn man also vor einem Richter erscheinen soll und soll sagen, diese Formel, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Der Mensch, der das sagen sollte, hat sich versprochen. Ich schwöre es, so wahr ich Gott helfe. Niemand hat gelächelt, der Richter hat das überhört, der war recht menschlich, aber Erwin Meyer hat das nie vergessen. Denn solch ein kleiner Versprecher ist in meiner Art von Glaubensdenken doch sehr bedeutsam. Bei dem Amtseid des Präsidenten Obama hatte der Richter den Wortlaut auswendig vorgesprochen und dabei ganz kleine Fehler bzw. Gedächtnislücken offenbart. Alles war richtig gemeint, aber nicht richtig formuliert und ausgesprochen worden. Der Eid musste einen Tag später vor anwesenden Regierungsvertretern in aller Korrektheit wiederholt werden. Gesetzeserfüllung. Unsere Gerichte gehen heute damit vorsichtig um. Aber es gibt ihn noch und nach Neuwahlen und Amtseinsetzung gibt es noch den Amtseid, eine öffentliche Vereidigung der Soldaten gibt es noch. Auch besonders schauen wir hin, wenn der Kanzler oder die Kanzlerin vereidigt werden und deren Minister. Aber wie ist das mit dir? Hast du bei deiner Taufe einen Treueeid geleistet? Ich will Christus nachfolgen, so wahr mir Gott helfe. Ja? Doch? Wurde nicht verlangt? Nun? Wie war es denn bei deiner Trauung? Deine hübsche Braut stand da neben dir. Hast du auch gesagt, ich will dir treu sein und bleiben ein Leben lang? Ein knappes Ja, habe ich gehört. Ellen White benutzt den Ausdruck Taufgelübde und Ehegelübde, obwohl ich dafür in der Bibel nicht ein einziges Beispiel gefunden habe. Aber da wir Menschen uns mit unserer Veranlagung zur Untreue kennengelernt haben, rufen wir zur Hilfe die höchste Autorität an. Ich habe ja noch, ich finde das sehr schön, dass Heiratskandidaten noch zu mir kommen. Und zwar bezeichne ich das dann, die machen Fahrschulunterricht, damit sie den Führerschein für die Ehe bekommen können. Ich mache den Unterricht, der Standesbeamte, der stellt den Führerschein für die Ehe aus. Aber ich merke auch, dass es besonders die Braut nicht so genau nimmt mit den Hausaufgaben. Bei mir muss man nämlich bei der Ehevorbereitung auch Schularbeiten machen. Ah, habe keine Zeit gehabt, kommen Sie dann wieder zum nächsten Gespräch. Aber wenn wir sehr lebendige Gespräche miteinander führen, merke ich bald, die Braut insbesondere ist nicht so sehr an der Ehevorbereitung interessiert. Die hat nur eins im Kopf, die Vorbereitung auf die Hochzeit. Nun, ich möchte Ihnen klar machen, dass ich nicht gut tauge als Zeremonienmeister. Gott hat in seinen 10 Geboten kurz und bündig auf die Verbindlichkeit eines Gelübdes hingewiesen und überhaupt auf die Verbindlichkeit der Nachfolge Jesu und damit der Zugehörigkeit zu dem lebendigen Gott. Wenn es darum geht, dass die Brautpaare dann auch ihr Ehegelübde formulieren wollen, was ich gar nicht fordere, aber sie möchten das gerne, aber dann höre ich erst ein großes Seufzen, ob man das so und so formulieren sollte, weil man doch nicht weiß, niemand weiß, und ich weiß es auch nicht, ob das mit dem ganzen Leben lang so halten wird oder kann. Gott hat auf jeden Fall in seinen 10 Geboten kurz und bündig auf die Verbindlichkeit hingewiesen. Und zwar immer sehr kurz. Keine anderen Götter, kein Ehebruch, kein Stehlen. Klar? Klar. Dass aber auch das Versagen in der Treue zum Zehnten geben mit unter das 8. Gebot fällt, wird oft gar nicht bedacht. Du sollst nicht stehlen. Vergreif dich nicht an Gottes Eigentum. Der Zehnte ist sein Eigentum. Ein gebrochenes Versprechen ist ein gebrochenes, ein gebrochenes Versprechen ist ein gesprochenes Verbrechen. Schon Salomo hat dazu etwas sehr Ernstes aufgeschrieben in Prediger Kapitel 5. Prediger 5, da heißt es ab Vers 3, wenn du Gott ein Gelübde tust, das sind so private Gelübde, freiwillige. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Toren, was du gelobt hast, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich vor dem Boden Gottes nicht, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Da lag einmal ein sehr reicher und kranker Mann, todkrank in der Klinik. Und er hörte, wie der Seelsorger ihm Trost zusprach und von der heilenden Macht Gottes erzählte. Mit gebrochener Stimme versprach er dem Pastor: Wenn Gott mich heilt, dann spende ich der Freikirche 1 Million Euro. Nun, in seinem Fall hat der treue Gott tatsächlich dieses Wunder getan. Nach wenigen Wochen war er wieder auf den Beinen und begegnete in der Stadt unter anderem auch seinem Seelsorger. Hören Sie, sagte der, als Sie neulich so todkrank dalagen, haben Sie doch versprochen, für die Mission 1 Million Euro zu geben, wenn Sie wieder gesund werden. Also unser Schatzmeister, der hat mir erst gestern berichtet, dass noch nichts davon eingetroffen ist. Darauf antwortet der geheilte reiche Mann: Habe ich das gesagt? Da können Sie mal sehen, wie krank ich wirklich war. Jesus hat in seiner Bergpredigt das leichtfertige Schwören verboten. Er selber hat sich bei seiner Vernehmung vor dem Hochpriester Kaiaphas unter einen feierlichen Eid stellen lassen. Bist du Gottes Sohn? Du sagst es, ich bin dazu in die Welt gekommen, um zu bezeugen, dass er wahrhaftig der Gesalbte Gottes ist. 10 Jahre nach der feierlichen Hochzeit in der Kirche hatte ein gläubiges Ehepaar festgestellt, dass sie bei allem Bemühen und bei aller Ehrlichkeit voreinander und vor Gott nicht harmonierten. Anstatt weiter mit den krampfhaften Versuchen zu machen und nach außen zu heucheln, als sei alles okay, entschieden sie sich für das kleinere Übel, eine Scheidung in gütlichem Einvernehmen. So haben sie beschlossen, wir gehen wieder zu unserem Pastor mit unserem Problem. Und sie baten ihn um eine seelsorgerliche Begleitung. Die wurde für den lieben Kollegen Pastor sehr schwer, weil sie so ungewöhnlich war in diesem Fall. Aber er bedachte, dass sie wirklich in christlicher Gesinnung echt traurig darüber waren, dass sie in der Einhaltung ihres Ehegelübdes vor Gott versagten. Sie konnten sich gegenseitig vergeben, weil sie für das Versagen in der ehelichen Liebe bei dem treuen Gott die Vergebung gesucht und auch im Glauben empfangen hatten. Nun wollten sie die Beendigung ihrer Ehe in aller Aufrichtigkeit in der gleichen Kirche in einer Zeremonie feiern, in der allen Ernstes Gottes Gericht und Gnade bezeugt wird. In mehreren Gesprächen erarbeiteten die drei, also das scheidungswillige Ehepaar und der Pastor, erarbeiteten ein außergewöhnliches Ritual. Denn es gibt ganz einfach auch bei uns nicht in der Gemeindeordnung dafür eine Zeremonie oder ein Ritual. Dann muss man es eben erfinden. Ich bin mir darüber im Klaren, mit solch einem Beispiel überfordere ich hier wohl den einen und anderen Gottesdienstteilnehmer. Gott hingegen lässt sich von der Untreue seiner Kinder nicht von seinem Heilsplan abbringen. Da schauen wir mal in ein biblisches Beispiel. Als er den späteren Glaubensvater Abraham zu einer großartigen Karriere berief, sagte er zu ihm seine Absichtserklärung, ohne gleich die göttliche Hand zum Schwur zu erheben.